Es ist so schön, mit euch zusammen unseren großen König, den Herrn Jesus Christus, anzubeten. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung von eurem Pastor Erwin Bayer. Vor einigen Monaten hat er mich kontaktiert und ich musste mich daran erinnern, dass ich nicht das erste Mal hier bei euch bin. Vor etwa 9 Jahren, im Sommer 2011, ich kann mich noch erinnern, das war ein Taufgottesdienst, da durfte ich auch schon mal hier unter euch sein. Seitdem ist einiges geschehen, passiert. Ich durfte heiraten. Gott hat uns 4 Kinder geschenkt, alles Mädchen. Fühle mich sehr gesegnet. Ja, und inzwischen waren wir auch 5 Jahre im Ausland, in Israel, und sind im März zurückgekehrt. Also noch kurz vor dem Lockdown sind wir zurück nach Deutschland gekommen und sehen unseren Platz auch hier. Ich bin im Moment Ältestenkandidat in unserer Gemeinde Gummersbach-Bernberg. Und für mich ist das ein Vorrecht, heute mit euch diese neue Predigtreihe zu starten aus dem Markus-Evangelium. Wir sind ja heute im ersten Kapitel, werden die ersten 13 Verse behandeln, Markus Kapitel 1, die Verse 1 bis 13. Wenn alles nach Plan läuft, werden am 3. November in Amerika die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Das heißt, am 4. November etwa werden die amerikanischen Bürger wissen, wer ihr nächster Präsident ist für die nächsten 4 Jahre. Und wenn sich die Bürger, die Einwohner in Amerika tatsächlich für einen Machtwechsel entscheiden, das heißt, wenn sie einen neuen Präsidenten wählen sollten, dann wird er aber nicht bereits am 4. November eingesetzt in sein Amt. Da findet nur die Wahl statt. Es werden noch weitere 2,5 Monate vergehen, bis er dann ganz offiziell in sein Amt eingesetzt wird. Nach der Wahl wird aber schon vieles passieren. Viele Menschen werden sich an die Arbeit machen. Die werden diese Amtseinführung, diese Zeremonie aufwendig vorbereiten. Ich bin politisch ein bisschen interessiert und ich finde das immer spannend, diese historischen Ereignisse zu beobachten. Ich habe schon einige Amtseinführungen gesehen, aber gerade in Amerika ist das eine besondere Sache. Man hat den Eindruck, dass in den 2,5 Monaten zwischen der Wahl und der offiziellen Einsetzung über nichts anderes geredet wird als über diese Zeremonie. Da werden Fragen gestellt, wer wird neben wem sitzen, wie werden sich die Politiker kleiden, wer wird das Gebet sprechen und so weiter und so weiter. Millionen von Menschen kommen zusammen. Hunderttausende von Dollar werden ausgegeben für diese Einsetzung. Tausende von Polizisten, Soldaten, Sicherheitsbeamte schützen diese Amtseinführung. Also es ist ein sehr bedeutendes, sehr großes Ereignis. Wenn wir heute Morgen zu unserem Text kommen aus Markus Kapitel 1, die Verse 1 bis 13, dann geht es genau um diese beiden Sachen. Es geht um die Vorbereitung und es geht um die Einsetzung von Jesus Christus in seinen öffentlichen Dienst. Deshalb kann man unseren Abschnitt auch in 2 Teile einteilen. In den Versen 2 bis 8, dort geht es um die Vorbereitung dieser Amtseinführung oder dieser Einsetzung. In den Versen 9 bis 13 geht es dann um diese offizielle Einsetzung selber, wo Jesus von seinem Vater als König, als Messias, als Sohn Gottes eingesetzt wird in seinen öffentlichen Dienst hier auf dieser Erde. Lasst uns diesen Abschnitt lesen aus Markus, die Verse 1. Und ich lese zunächst mal die Verse 1 bis 8. Hier geht es, wie gesagt, um die Vorbereitung auf diese Einsetzung. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lenden bekleidet, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte: Nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Ich möchte etwas zum Kontext, zu der Stimmung sagen, in dem sich die jüdischen Menschen damals befanden. Als Johannes und Jesus geboren wurde, da haben die Juden sehnsüchtig den Messias erwartet. Da war so eine hoffnungsvolle Erwartungshaltung. Und das hatte mehrere Gründe. Wie so oft in der Geschichte Israels befanden sie sich unter der Kontrolle, unter der Regierung einer heidnischen Nation, den Römern. Dazu kam noch, dass Gott schon jahrelang nicht mehr zu ihnen gesprochen hatte. 400 Jahre Stille. Kein Prophet ist in dieser Zeit mehr aufgetreten. Und das Volk wünschte sich, ja, sie brauchten wieder so eine Zuwendung, eine Segnung von Gott selber. Und deshalb warteten sie sehnsüchtig auf den Messias. Markus schreibt hier nicht in erster Linie an Juden, sondern er schreibt an Heiden in Rom. Aber auch unter ihnen gab es Juden. Und deshalb fand er es auch wichtig, etwas zum Kontext zu sagen. Und er sagt ihnen, er erinnert die Leser an einige Stellen aus dem Alten Testament. Er erinnert sie an einige Prophezeiungen. Er sagt, wenn ihr auf den Messias wartet, wenn ihr den Sohn Gottes erwartet, dann müsst ihr Folgendes beachten. Bevor dieser Messias auftaucht, müsst ihr auf einen Boten achten. Und die Propheten berichten bereits von ihm. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Und dann Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Das sind Prophezeiungen aus dem Buch Maleachi und auch aus dem Buch Jesaja. Und damit möchte auch Johannes der Täufer sagen, wenn ihr auf den Messias wartet, wenn ihr den Sohn Gottes erwartet, dann achtet auf den Boten. Bevor der Messias auftaucht, wird ein Bote kommen. Und Markus verwendet gleich 5 Verse, um uns diesen Boten zu beschreiben. Das ist auffällig, weil Markus hält sich normalerweise sehr kurz. Das ist ein kurzes Evangelium. Und ihm geht es auch nicht in erster Linie darum, den Boten Gottes zu offenbaren, sondern er möchte eigentlich Jesus Christus offenbaren. Es geht ihm um das Evangelium von Jesus Christus. Aber er möchte seinen Lesern deutlich machen, wenn der Bote kommt, von dem die Propheten sprechen, von dem Jesaja sprach, von dem Maleachi sprach, dann wird der Messias gleich hinter ihm sein. Dann ist auch der Messias nicht weit weg. Und dann im Vers 4 taucht dieser Bote auf. Dort heißt es, Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Das ist der Bote, von dem die Propheten berichtet haben. Es war damals so, bevor ein König in eine Stadt kam oder in ein Dorf kam, wurde er von einem Boten angekündigt. Das war früher üblich so. Selten kam ein König in eine Stadt und hat damit die Bürger überrascht. In den meisten Fällen kam ein Bote, der den Besuch des Königs angekündigt hat. Das heißt, seine Leser von Markus, die wussten ganz genau, wovon Markus hier sprach. Bevor Jesus kommt, bevor der Messias kommt, müssen wir auf diesen Boten warten. Und dieser Bote, wenn er kommt, wenn ihr die Stimme des Rufenden in der Wüste hört, dann sollt ihr wissen, auch der Messias ist gleich hinter ihm. Auch er wird dann erscheinen. Die Frage ist, in welcher Weise sollte Johannes den Weg vorbereiten? Uns muss bewusst sein, die Menschen damals, auch wenn es Juden waren, nicht alle waren unterrichtend im Gesetz. Nicht alle kannten das Alte Testament. Das heißt, sie wussten auch nicht ganz genau, welchen Messias sie erwarten sollten. Sie hatten teilweise eine ganz andere Vorstellung von dem Messias. Sie dachten, wenn der Messias kommt, dann wird er uns unbedingt von der Unterdrückung der Römer befreien. Er wird sein Reich aufbauen. Und dann sehen wir später, dass der Messias so ganz anders wirkte. Er trat ganz anders auf, wie die Menschen es erwartet hätten. Und deshalb sandte Gott einen Boten, der die Herzen der Menschen vorbereiten sollte. Und durch sein Auftreten, durch seine Predigt, durch die Taufe, sollten die Menschen vorbereitet werden, sollten sie eine Ahnung von dem Messias bekommen, der jetzt bald auch auftreten wird. Ihr Lieben, bevor ein Mensch Jesus begegnen kann, bevor ein Mensch Jesus auch annehmen kann als seinen Herrn und Heiland, muss das Herz vorbereitet werden. Und das ist heute nicht anders. Bevor wir Jesus Christus als unseren Herrn und Retter angenommen haben, hat der Geist Gottes unsere Herzen schon vorbereitet, hat Gott Menschen gebraucht, Freunde gebraucht, Eltern, Großeltern gebraucht, die für uns gebetet haben. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 6, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Das heißt, der Heilige Geist erarbeitet in unseren Herzen so dass wir fähig werden, Jesus zu begegnen. Und das ist genau das, was Johannes hier auch macht. Er predigt, er tauft, er ruft die Menschen auf, Buße zu tun, und dadurch bereitet er die Herzen der Menschen vor. Das heißt, auch wenn sein Name war der Johannes der Täufer, die Hauptbotschaft von Johannes war nicht die Taufe, sondern es war die Buße. Sein Fokus lag nicht auf der Taufe, sondern es war die Buße, die er weitergeben wollte. Er wollte sagen, der Messias kommt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der schon kurz nach dem Sündenfall angekündigt wurde. Er kommt bald, und deshalb ist jetzt die Zeit gekommen, Buße zu tun. Jetzt ist die Zeit gekommen, für euch eure Sünden zu bekennen, euch Jesus, euch dem Messias anzuvertrauen. Die Zeit ist gekommen, dass ihr euer Leben ändert, dass ihr euer Denken ändert, so dass, wenn der Messias kommt, ihr ihn annehmen könnt, ihr ihm folgen könnt. Das war die Botschaft von Johannes. Kehrt um, tut Buße. Der biblische Begriff für Buße, Buße in der Bibel bedeutet nicht nur, dass einem die Sünden leid tun. Es bedeutet nicht einfach, oh Herr, es tut mir leid, ich habe gesündigt, ich fühle mich schlecht, bitte vergib mir. Das gehört auch zur Buße, aber das ist nur ein Teil der Buße. Buße in der Bibel bedeutet nicht nur Trauer über die Sünde, sondern es bedeutet, eine Sinnesänderung zu vollziehen, eine Kursänderung, eine Veränderung im Denken, im Handeln, im Leben. Das ist so eine Kursänderung von 180 Grad, wo ich mich abwende von meinem alten Leben, von Dingen, die Gott nicht gefallen, von der Sünde, und wo ich mich zuwende zu Gott, zu Jesus Christus. Das ist, was mit Buße gemeint ist in der Bibel. Und das war auch schon immer die Botschaft Gottes. Auch schon im Alten Testament sagte Gott durch die Propheten, glaubt an Gott, tut Buße. Wenn ihr sagt, ihr glaubt an Gott, wenn ihr sagt, ihr seid die Nachkommen Abrahams, aber ihr kehrt nicht um, euer Leben verändert sich nicht, dann glaubt ihr nicht an Gott. Und hier sagt Johannes, wenn ihr Buße tut, wenn ihr umgekehrt seid, Vergebung der Sünden bekommen habt, dann sollt ihr euch taufen lassen als Zeichen für die Buße. Das war der Dienst von Johannes. In den Versen 2 bis 4 haben wir etwas über den Dienst, über die Botschaft von Johannes erfahren. Und im Vers 6 erfahren wir etwas über ihn als Person. Dort heißt es nämlich, und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lende bekleidet, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so diese Beschreibung hört, aber ich habe irgendwie so früher gedacht, vielleicht gab es tatsächlich Menschen in der damaligen Zeit, die sich so kleideten, die sich so ernährten. Kann doch sein, dass es Menschen gab, die ein Gewand hatten, aus Kamelhaaren hatten, einen ledernen Gürtel getragen haben, sich ernährt haben aus Heuschrecken, wilden Honig. Aber das war gar nicht üblich in der damaligen Zeit. Das ist auch der Grund, warum Markus das hier explizit erwähnt, weil das wirklich unüblich war damals. Vermutlich war das damals genauso unüblich wie heute. Aber trotzdem gab es einen großen Unterschied. Wenn heute in Schwäbisch Gmünd jemand auftaucht, ein Mensch, ein Mann mit einem Gewand aus Kamelhaaren, der sich so ernährt, der dann ausruft, tut Buße, denn das Reich Gottes ist gekommen, wie würden wir reagieren? Wir würden vermutlich sagen, das ist ein Verrückter. Wir haben 5 Jahre in Israel gelebt. Ich habe immer wieder solche Menschen gesehen in Jerusalem, die so ähnlich gekleidet waren und sich für etwas Besonderes hielten. Und man sagte, ach, das ist schon wieder einer von diesen Verrückten. Damals war das genauso unüblich wie heute, und trotzdem gab es einen Unterschied. Wenn wir heute so jemandem begegnen, würden wir sagen, das ist ein Verrückter. Die Menschen damals haben anders darüber gedacht. Sie haben gesagt, das könnte ein Prophet sein. Weil so sind auch die Propheten im Alten Testament aufgetreten, Elia. Wir müssen nicht vergessen, die Menschen damals, sie haben sehnsüchtig auf den Messias gewartet. Sie haben auf den Erlöser, auf den Befreier gewartet, auf den Sohn Gottes. Sie haben auf ihn gewartet, und anhand der Prophetien wussten sie, bevor dieser Messias kommen wird, bevor er auftauchen wird, wird ein Bote erscheinen. Und könnte es nicht sein, dass das dieser Bote ist, von dem die Propheten berichten? Wir haben in Vers 5 gelesen, dass das ganze jüdische Land, alle Einwohner Jerusalems, sie alle gingen in die Wildernis, sie alle gingen zu Johannes, um Buße zu tun, um sich taufen zu lassen. Warum gingen sie? Warum nahmen sie teilweise einen beschwerlichen Weg auf sich? Weil sie sich gedacht haben, vielleicht ist das der Bote, der den Weg bereiten wird für den Messias. Vielleicht ist das der Bote, der uns schon vor Hunderten von Jahren prophezeit wurde und wir gehen besser hin und tun, was er sagt. Und das war die Aufgabe von Johannes. Er sollte den Weg für den Messias bereiten. Und das hat er auch getan. Er existierte für diesen einen Grund. Er sollte die Herzen der Menschen vorbereiten für den Messias, für den König Israels. Was mir aber an Johannes so besonders gefällt, das lesen wir in den Versen 7 und 8, das ist seine Einstellung, das ist seine Haltung zu seinem Dienst. Schaut mit mir in Vers 7, und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Als Tausende von Menschen sich auf den Weg zu Johannes machten, Menschen aus den umliegenden Dörfern und Städten, aus dem jüdischen Land, als Massen von Menschen zu ihm gingen, in die Wüste, in die Wildernis, um Buße zu tun, um sich von ihm taufen zu lassen, um ihn zu sehen, um ihn zu hören, hat Johannes eine Sache nicht vergessen. Und zwar hat er nicht vergessen, dass es nicht um ihn geht, sondern um Jesus geht. Während seines ganzen Dienstes, er hat sich nicht ablenken lassen von diesem Auftrag, Menschen auf Jesus hinzuweisen, die Aufmerksamkeit der Menschen auf Jesus hinzuweisen. Und als diese vielen Menschen kamen, kam ihm nicht in den Sinn, eine Organisation für sich zu gründen, ein Missionswerk oder irgendwelche T-Shirts und Aufkleber zu drucken mit seinem Namen. Weil er ganz genau wusste, es geht hier gar nicht um mich. Es geht um Jesus. Meine Aufgabe ist es, die Menschen auf Jesus hinzuweisen. Und er gebraucht hier so ein starkes Bild. Er sagt hier, ich bin noch nicht mal würdig, gebückt, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Das war so die niedrigste Arbeit, der demütigste Akt oder wie soll man das sagen, Handlung eines Sklaven. Man sagt, jüdische Sklaven haben so etwas nicht gemacht, weil es gab keine Aufgabe, die niedriger war als das. Und Johannes sagt, selbst das, ich bin noch nicht mal würdig, das zu tun für diesen König, für diesen Messias, der kommen soll. Nun, ihr Lieben, niemand von uns ist Johannes. Niemand von uns wurde auf diese besondere Weise prophetisch angekündigt. Er hatte wirklich einen einzigartigen Dienst. Und doch wurde jeder von uns, der sein Leben Jesus anvertraut hat, der Jesus als seinen persönlichen Herrn und Retter kennt, wurde berufen von Gott. Einige von uns sind berufen worden, ein Ehemann zu sein, Vater zu sein. Andere wurden berufen, Mütter zu sein, Ehefrau zu sein. Jeder von uns wurde berufen, einen bestimmten Dienst, in eine bestimmte Aufgabe, in ein bestimmtes Amt. Vielleicht leitest du eine Kindergruppe, eine Jugendgruppe, eine Teenagergruppe. Vielleicht arbeitest du unter den Erwachsenen, du dienst Senioren, machst Besuche und so weiter. Egal was es ist. Jeder von uns ist in eine bestimmte Aufgabe berufen worden. Du bist genau dort, wo Gott dich hineingesetzt hat. Und es ist egal, was es ist, aber am Ende des Tages wird eine Frage entscheidend sein. Hast du das getan, was Gott von dir wollte? Am Ende vom Leben des Johannes, dem Täufer, wird eine Frage entscheidend sein. Hat er das getan, was Gott von ihm wollte? Waren wir treu in dem, was Gott uns anvertraut hat? Oder haben wir mit den Jahren den Fokus verloren? Haben wir irgendwie gedacht, dass es doch um uns geht und nicht um Jesus in dem, was wir tun? Und hier ist Johannes ein Vorbild für mich. Man sagt, dass er etwa ein Jahr in diesem Dienst stand und in dieser gesamten Zeit hat er den Fokus den Blick nicht verloren. Er wusste, es geht hier nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Und meine Aufgabe ist es, den Weg vorzubereiten für den Messias, für Jesus Christus. Preist den Herrn für dieses Beispiel von Johannes dem Täufer. Seine Aufgabe war das, die Herzen der Menschen vorzubereiten. Im zweiten Teil der Predigt, in den Versen 9 bis 13, geht es um die Einsetzung von Jesus in seinen öffentlichen Dienst. Das ist ja das besondere Markus-Evangelium. Er hält sich recht kurz. Ihm geht es nicht darum, alle Fragen, die wir haben, so zu beantworten. Mich würde zum Beispiel interessieren, warum ließ sich Jesus taufen? Kurz vorher hieß es noch, Johannes der Täufer, er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und hier haben wir Jesus, der, von dem wir wissen, dass er sündlos war. Er war das Lamm Gottes, ein unschuldiges Lamm. Und er lässt sich taufen. Warum? Und wisst ihr, was wir manchmal machen? Weil wir hier nicht die Antwort haben, gehen wir dann rüber in ein anderes Buch und halten uns dann 15, 20 Minuten im Matthäus-Evangelium oder sonst noch irgendwo auf. Aber Markus wusste ganz genau, was er hier tut. Er hat eine bestimmte Absicht, es hat einen bestimmten Grund, warum er uns nur diese Informationen gibt und nicht mehr. Weil jeder Evangelist möchte etwas Bestimmtes betonen. Und Markus geht es hier darum, uns zu sagen, dass Jesus durch die Taufe zeigen wollte, warum er hier auf diese Erde kam. Er ist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben, um begraben zu werden. Er ist gekommen, um von den Toten aufzustehen. Und das ist ja das, was die Taufe ja auch zum Ausdruck bringt. Ich habe Buße getan, mein altes Ich ist gestorben, ich wurde mit Christus begraben, ich bin mit Christus, gestorben, begraben und ich werde mit Christus auferstehen in ein neues Leben. Und das ist, was Jesus hier zum Ausdruck bringt. Ich bin gekommen, um zu sterben für die Sünden der Menschen. Ich bin gekommen, um den Tod zu besiegen durch meine Auferstehung. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus war ja hier wie jeder andere auch. Die meisten Menschen kannten ja Jesus nicht. An dem Tag, wo Jesus getauft wurde, gab es ja noch viele, viele andere Menschen, die sich ja auch am Ufer aufhielten und sich auch taufen ließen. Da war nichts Besonderes an Jesus. Jesus war wie jeder andere Mensch. Man kannte ihn damals gar nicht. Und als Jesus ins Wasser stieg, da war nichts Auffälliges an ihm. Da war nichts Besonderes an ihm. Aber als Jesus aus dem Wasser wieder heraufkam, da passierte etwas Besonderes. Und das lesen wir im Vers 10. Und dort heißt es, und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Ihr Lieben, und was wir hier haben an dieser Stelle, ist eine offizielle, eine öffentliche Erklärung, eine offizielle Deklaration des Vaters über den Status, über die Position seines Sohnes. Dies ist mein geliebter Sohn. Das ist nicht nur ein Mensch wie jeder andere, sondern das ist der Sohn Gottes, das ist mein Sohn. Und deshalb geschieht hier auch was Besonderes. Die Himmel teilen sich, der Geist Gottes kommt herab wie eine Taube. Und Gott bestätigt die Sohnschaft Jesu Christi ganz öffentlich vor allen anderen. Es heißt in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren, sondern ewiges Leben haben. Und Jesus Christus sagt, das ist mein Sohn. Ich habe es angekündigt durch die Propheten, viele Male, jetzt ist er da, hier ist er. Das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Das ist also eine öffentliche Erklärung des Vaters über den Status Jesu Christi. Er ist der Sohn Gottes, den die Propheten schon so oft angekündigt haben. Und schaut, was jetzt passiert im Vers 12. Jesus wurde gerade in seinen öffentlichen Dienst eingesetzt. Der Vater hat eine öffentliche Erklärung über seinen Sohn abgegeben und dann lesen wir in den Versen 12 und 13 folgendes. Und zugleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Was für ein Gegensatz, nicht wahr? Was für ein Kontrast vom kühlen Wasser des Jordans geht es in die heiße, trockene Wüste. Von der Segnung, von der Bestätigung des Vaters geht es in den Kampf, geht es in die Wüste. Und wir fragen uns wahrscheinlich alle, warum führt der Geist Gottes Jesus in die Wüste? Ging es vielleicht darum, sich auszuruhen, eine kleine Pause zu machen, eine Sabbatzeit einzulegen? Das war doch sicher intensiv, diese Taufe, die große Menschenmenge, die Aufmerksamkeit, die Bestätigung des Vaters. Vielleicht war das doch wichtig, eine Pause zu machen. Aber darum geht es nicht. Sondern Jesus geht in die Wüste, um zu kämpfen gegen den Feind. Und was Markus uns hier deutlich machen möchte, ist Folgendes. Jesus ist Gott und Mensch. Er ist göttlich und er ist menschlich. Und das ist eine wunderbare Nachricht für uns heute Morgen. Jesus ist Mensch und als Mensch versteht Jesus, was wir manchmal durchmachen. Jesus weiß, wie es ist, wenn man versucht wird, wenn man angefochten wird. Und es heißt in der Bibel, er wurde in jeder Hinsicht versucht. Er weiß, wie es ist, wenn man versucht wird mit Stolz, mit Anerkennung, mit Macht, mit Begierden. Aber Jesus ist sündlos geblieben. Ja, Jesus hat sogar erlebt, wie es ist, wenn man direkt vom Satan versucht wird und das 40 Tage lang. Und deshalb ist Jesus nicht nur jemand, der dich verstehen kann, der genau weiß, was du durchmachst. Er kennt nicht nur deine Anfechtungen, deine Versuchungen, sondern Jesus versteht dich auch. Er kann nachempfinden, er war auch da, er kann mitfühlen. Aber Jesus ist nicht nur Mensch, er ist auch Gott, er ist nicht nur menschlich, er ist auch göttlich. In seiner Menschlichkeit sagt Jesus zu dir, ich verstehe dich, ich weiß, was du durchmachst. In seiner Göttlichkeit sagt Jesus, ich kann dir helfen, ich kann dich retten, ich kann dich erlösen, ich kann dich befreien. Denn Jesus war 40 Tage in der Wüste und er wurde versucht, immer wieder, aber er konnte immer wieder stehen. Jedes Mal, wenn der Satan ihn angegriffen hat, konnte Jesus widerstehen. Satan hat kein einziges Mal gewonnen gegen Jesus. Und das ist, was Markus uns ja auch sagen möchte. Jesus ist der Überwinder des Teufels, des Satans. Jesus ist der Sieger. Jesus hat den Feind besiegt. Und das ist so eine wunderbare Nachricht für uns heute Morgen. Das bedeutet nämlich auch, dass Jesus auch in deinem Leben gewinnen kann. Wenn du allein in den Kampf gehst gegen eine Versuchung, gegen eine Anfechtung, dann wirst du verlieren. Aber wenn du mit Jesus gehst, wenn du mit seiner Kraft gehst, mit der Kraft des Evangeliums, dann kannst du überwinden, dann kannst du widerstehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige von uns heute Morgen da sind, die gläubig sind, die an Jesus glauben, die wirklich sich an einen Moment in ihrem Leben erinnern können, wo sie zum Glauben gekommen sind. Aber vielleicht erlebst du eine Niederlage nach der anderen. Du verlierst einen Kampf nach dem anderen. Das muss nicht so sein. Weil Jesus den Feind besiegt hat. Jesus konnte jeder Versuchung widerstehen. Und Jesus möchte auch dir diese Kraft geben. In Matthäus 28 sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und diese Autorität über den Feind möchte Jesus auch uns geben, damit wir widerstehen können in seiner Kraft. Die Bibel sagt, dass der, der in uns lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal ist man so im Auto und man möchte ein bestimmtes Ziel erreichen. Man ist auf dem Weg, beeilt sich vielleicht. Und dann versucht man so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Man versucht noch über die Kreuzung zu kommen, bevor die Ampel auf Rot schaltet und so weiter. Wenn man irgendwie in einen Stau reinkommt, versucht man den Verkehr zu umfahren und so weiter. Manchmal stehen rechts und links Freunde und Bekannte, winken dir zu, aber du siehst ihn nicht, weil du das Ziel vor Augen hast. Manchmal, kennt ihr ja auch, ne? Hast du mich nicht gesehen? Ich stand doch da an der Straße, du bist an mir vorbeigefahren. Nee, ich habe dich nicht gesehen, ich bin gefahren und so weiter. Ich habe mich auf das Ziel ausgerichtet. Und seht ihr, die Bibel sagt, richtet euren Blick auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Heißt es im Hebräerbrief oder im Kolosserbrief. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was auf Erden ist. Und diese Person, die auf dieses Ziel ausgerichtet ist, ist eine Person, die auf Jesus schaut, die auf Jesus blickt, die ist erfüllt mit Liebe und mit Leidenschaft für Jesus, für die ewigen Dinge, dass sie durch die Kraft Gottes eben überwinden kann, wenn Anfechtungen kommen, wenn Versuchungen kommen. Weil ihr Lieben, die Wahrheit ist doch die, wir sind in dieser Welt. Es gibt Dinge, die können wir nicht entfliehen. Wir können nicht von allen Dingen weglaufen. Aber wisst ihr, was wir machen können? Wir können auf Jesus zulaufen. Wir können auf Jesus blicken. Wir können ihn suchen. Wir können uns an ihn binden, an ihn klammern. Und dann wird er den Sieg schenken. Unsere Berufung, unsere allererste Berufung ist nicht der Kampf gegen die Sünde, sondern in 1. Korinther 1 heißt es, wir sind berufen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist unsere Aufgabe, ihm nachzufahren. Lass Jesus für dich kämpfen. Lass Jesus gegen deine Versuchungen kämpfen. Aber du klammer dich an Jesus. Suche Jesus, folge ihm nach. Wer ständig versucht, verbissen gegen die Sünde anzukämpfen, der wird verlieren. Aber wer auf Jesus schaut, wer Jesus für sich kämpfen lässt, der kann als Sieger hervorgehen. Beschäftige dich nicht ständig mit deinem Gutsein oder Besserwerden, sondern beschäftige dich mit Jesus und dann wird es besser werden mit dir. Das ist, was Markus uns hier auch lehrt, dass Jesus der Überwinder ist. Er ist der Sieger. Johannes ist der, der den Weg vorbereiten sollte für den Messias. Gott, der Vater, bestätigt Jesus als den Sohn Gottes. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der auf diese Erde gekommen ist, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen? Gab es einen bestimmten Punkt in deinem Leben, einen Moment in deinem Leben, wo du Jesus angenommen hast als deinen Herrn und Retter? Hast du getan, was Johannes gepredigt hat, tue Buße? Hat eine Sinnesänderung, ein Kurswechsel in deinem Leben stattgefunden, wo du gesagt hast, ich werde nicht mehr für mich leben, ich werde für Jesus leben. Es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Habt ihr darauf geachtet, Peter hat es uns vorgelesen, wie Markus sein Evangelium beginnt. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, sagt er. Er sagt nicht Anfang der Lehre Jesu Christi. Er sagt auch nicht Anfang der Religion von Jesus Christus, sondern er sagt Anfang des Evangeliums Jesus Christus. Und wir haben das bereits gehört. Was bedeutet Evangelium? Evangelium kommt aus dem griechischen Wort und bedeutet Euangelion. Und das ist die frohe Botschaft. Das ist die gute Nachricht. Das ist die beste Botschaft. Wir finden das immer nur im Singular, weil es die eigentliche Botschaft ist im Neuen Testament. Schaut, wenn ich zu euch komme und sage, ich habe für euch eine Nachricht mitgebracht, dann ist klar, dann berichte ich euch darüber, was geschehen ist, nicht wahr? Wenn ich aber komme und sage, ich habe für euch eine Lehre mitgebracht, dann ist es doch das, was wir tun sollen. Dann sind das Ratschläge, die wir befolgen sollen, nicht wahr? Und ihr Lieben, das ist der wahrscheinlich größte Unterschied zwischen dem Christentum und anderen Religionen. Im Christentum geht es darum, was geschehen ist. Entscheidend ist das, was in der Geschichte geschehen ist. In der Religion geht es nicht darum, was in der Geschichte passiert ist, sondern da geht es um die Lehre, die man befolgen soll. Wisst ihr, es gibt Berichte, dass diese Religionsgründer wie Mohammed, Konfuzius, Buddha, dass bestimmte Wunder einhergingen in ihrer Arbeit, in ihrem Wirken. Aber letztendlich spielt es keine Rolle, ob diese Wunder wahr sind oder nicht. Warum? Weil im Islam wird man nicht gerettet, aufgrund einer Tat von Mohammed oder aufgrund eines Wunders, das Mohammed getan hat. Nein, sondern dort wird man gerettet und das auch nur, wenn Allah das will, wenn man die 5 Säulen des Islams befolgt. Das Christentum ist da völlig anders. Wir werden nicht gerettet aufgrund einer Lehre, aufgrund von bestimmten Ratschlägen, die wir befolgen müssen, sondern wir werden aufgrund dessen gerettet, was in der Geschichte geschehen ist oder besser gesagt, was Jesus für uns getan hat. Und das ist das Evangelium, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Nachdem er ein sündloses Leben gelebt hat, ging er stellvertretend für uns ans Kreuz von Golgatha. Und dort am Kreuz, da hat er etwas Unglaubliches getan. Dort hat er alle unsere Schuld, alle unsere Sünden auf sich genommen. Er hat die Strafe, die du und ich, die wir verdienen, hat er auf sich genommen. Er ist dann gestorben, wurde begraben, aber am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Und deshalb lebt Jesus auch heute noch und macht dieses wunderbare Angebot und sagt, ihr Menschen, ich vergebe euch eure Sünden, ich schenke euch ein neues, ewiges Leben. Und wenn wir zu Jesus kommen und unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns. Und wenn wir ihn annehmen, unser Leben, dann schenkt er uns ein neues, ein ewiges Leben. Ist das nicht wunderbar, dass Gott sagt, ich weiß, du hast mich gegen mich rebelliert. Ich weiß, du hast mich ignoriert in deinem Leben. Aber durch Jesus Christus schenke ich dir diese wunderbare Möglichkeit, vom Feind Gottes zum Freund Gottes zu werden. Diese Beziehung mit mir einzugehen. Meine Frage ist, kennst du diesen Jesus? Wisst ihr, was wir hier so deutlich sehen, auch im Markus-Evangelium? Es gibt diese zwei Mächte. Wir haben im Vers 11 Gott, der Jesus bestätigt, das ist mein geliebter Sohn. Und schon zwei Verse weiter ist vom Satan die Rede. Es gibt nur diese zwei Seiten hier auf dieser Welt. Es gibt das Gute und das Böse. Es gibt Licht, Finsternis, Lüge, Wahrheit. Es gibt die bösen Mächte und die guten Mächte. Und meine Frage ist, auf welcher Seite bist du? Auf welcher Seite bist du? Es gibt nicht diesen neutralen Raum. Hast du dein Leben Jesus anvertraut? Hast du ihn angenommen als deinen Herrn und Retter? Ich bin so dankbar, dass wir so einen wunderbaren Gott haben, der einen Boten geschickt hat. Wir Menschen, wir wären vermutlich nicht in der Lage, Jesus als den Messias anzuerkennen, ihn überhaupt zu sehen, geschweige denn ihn anzunehmen in unser Leben. Aber er schickte Johannes, um unser Herzen vorzubereiten. Und das ist genau das, was Jesus heute Morgen durch seinen Geist tut. Einige sitzen heute Morgen hier und merken und spüren, wie Gott an ihrem Herzen arbeitet. Vielleicht schon seit Wochen, vielleicht seit Monaten. Du fühlst, ja, wie Gott dich zu Jesus zieht, wie du dich von Jesus angezogen fühlst. Wie so ein Verlangen entsteht, Jesus näher kennenzulernen, ihm nachzufolgen. Dann möchte ich dir sagen, das ist der Heilige Geist, der das bewirkt. Und wenn du seine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht, sondern reagiere. Und nimm ihn an als deinen Herrn und Retter. Kennst du Jesus? Gehörst du ihm? Bist du auf seiner Seite? Er ist der Sohn Gottes. Er ist der verheißene Messias. Gott, der Vater, hat es so deutlich bestätigt. Und er möchte auch unser Herr und Retter sein. Amen. Lass uns aufstehen und ich würde gerne noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir ganz herzlich für dein Wort, für das Markus-Evangelium. Danke, Herr, dass du uns deinen Plan offenbart hast. Danke, dass du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast. Herr, und dass du alles getan hast, damit wir diesen Sohn erkennen. Du hast Johannes, den Täufer, vorausgeschickt, den Boten. Und ich danke dir, dass sich die Schriften, die Prophezeiungen sich so deutlich erfüllt haben und dass wir deinem Wort trauen können, dass wir deinem Wort vertrauen können. Vielen Dank dafür, dass wir an dich glauben dürfen, dass du wirklich der verheißene Sohn Gottes bist, der auf diese Erde gekommen ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst im täglichen Kampf gegen Anfechtung, gegen Versuchungen. Hilf uns zu überwinden. Hilf uns mit deiner Kraft, mit deiner Autorität zu überwinden. Hilf uns im Alltag auf dich zu blicken, auf dich zu schauen, uns mit dir zu beschäftigen, dir nachzufolgen, mit dir Zeit zu verbringen. Herr, bitte dich darum, dass wir das Ziel vor Augen behalten, dass wir erkennen, dass es nicht um uns geht, sondern um dich geht. Bei all dem, was wir tun, in der Gemeinde, zu Hause, im Alltag, hilf uns in der Berufung, in der du uns hineingestellt hast, als Eltern, als Jugend-Teenager-Mitarbeiter, das zu tun, was du uns anvertraut hast, damit du geehrt wirst und verherrlicht wirst. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.